Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Herzlich willkommen zu Folge 219 Worum Podcast und seltenst haben Thomas und ich es geschafft, uns innerhalb von Sekunden auf den Titel dieser Folge zu einigen. Hold your horses, und es trifft gleich an vielen Punkten zu, unter anderem auch auf mich. Aber all das wäre natürlich nicht möglich ohne den Mann, den Ministry of Title Finding, den Chef von einem MitarbeiterInnenstamm von 400 Menschen, alle auf Kurzarbeit, weil er alles selbst macht. So. Hier ist Thomas Kuhlmann.
Grüß dich, Mann. Hallo Jan, hallo, herzlich willkommen alle, Folge 219. Ja, hold your horses. Wir müssen irgendwie, hatten wir doch schon beide das Bedürfnis, mit dem Titel ein bisschen antizyklisch zu arbeiten.
Ja, ja, oder erklär mal, warum du das für antizyklisch hältst, bitte.
Naja, wegen der absoluten Euphorie und diesem, ja, diesem Gefühl nach dem 3:0 in Folge, wo wir aussahen wie, ich möchte es nicht aussprechen, ja, das war nämlich auch noch eine Titelidee, im Stile einer.
Ja.
Weil ich das nicht aussprechen möchte. Aber das ist jetzt so ein bisschen gefühlt schon so mitschwang so. Jetzt knattern wir Union 6:0 weg und dann ist Europa League aber das Mindeste. So.
Ja, okay. Ich verstehe.
Das war der eigentliche Ansatz, weil ich irgendwie dann doch nach diesem wirklich tollen Erlebnis, und dazu natürlich gleich mehr, auch schon früh am Montagmorgen schon wieder einen Streifen in der Hose hatte mit Union. Ja, weil ich dachte so, da kann man jetzt, also so hoch geflogen bedeutet halt auch immer, dass man tief fallen kann. So, und dann passte es ja wie die Faust aufs Auge, dass ich dachte, vielleicht gucke ich mir mal so ein paar Nachberichte an, wenn wir heute eine Folge aufnehmen wollen. Und kurze Spielbetrachtung, Nachanalyse, dann habe ich bei Sky irgendwie geguckt und dann ging's aber überhaupt nicht um Fußball. Sondern dann las ich heute Pyro-Eklat und dann dachte ich, Moment, du warst doch im Stadion.
Was für ein Eklat.
So, und dann dachte ich, okay, hold your horses, schönen Gruß nach München-Schwabing. Ne? Man sollte vielleicht nicht Schnösel aus München-Schwabing über deutsche Fußballkultur philosophieren lassen. Ja. Aber mein Verhältnis zu Sky hat sich deutlich abgekühlt, muss ich sagen. Noch mehr.
Ja, war das vorher wärmer? Ich wollte sagen, noch mehr, ja. Das unterschreibe ich so. Ja. Also über diese unsägliche Diskussion, nicht nur bei Sky, sondern auch in anderen Medien, können wir wirklich nachher nochmal sprechen, das Ganze chronologisch abarbeiten. Aber zum chronologischen Abarbeiten gehört ja unter anderem auch zumindest für dich die Vorgeschichte dieses Spiels. Und die hat für dich wann begonnen und wo begonnen?
Naja, eigentlich hat die ja schon Mitte letzter Woche begonnen, ja, und auch mit dem Vorglühen und so. Und auch das hat es ja komplett getroffen. Ey, wir hatten einen großartigen Nachmittag, einen super Fußballtag, wie nicht anders zu erwarten. Und ja, doch, vielleicht würde ich auch ein bisschen lügen, wenn es scheiße gewesen wäre. Aber es war alles andere als scheiße. Ja, also wie gesagt, nochmal beste Grüße gehen raus an unseren Fanclub, an alle, die es organisiert haben. Und auch ganz viel lieben Zuspruch und viele liebe Grüße an dich. Ja, von Menschen, allen. Hörern, Followern und Fanclub-Freunden, zu denen ich jetzt auch ein Gesicht vor Augen habe. Ich sag mal, stellvertretend länger geschnackt habe ich mit Sebastian von der Ahoy Crew zum Beispiel, mit Erik Nordhessen, ne, der mich Groundhopper, er und seine Jungs, ganz großartig, und auch du wirst nicht drum rumkommen, ne, so wie ich dich meinen Eltern vorgestellt habe damals, werde ich dich jetzt auch meinen neuen Fanclub-Freunden außerhalb Bremen und Hamburgs vorstellen, und
ja, wann immer sich die Chance, ich bin der Letzte, der wegläuft.
Ohne Scheiß, ich möchte jetzt, das klingt jetzt irgendwie nach angeben, ist es vielleicht auch ein bisschen, aber ich bin hingefahren zum Froggies, S-Bahn Hammerbrook bin ich eingestiegen und stand da wirklich hochgezogen, nix war grün, ja, so, alles war Jacke zu und ich war nicht erkennbar, schnackt mich einer an, ey, du bist doch der Typ vom Worum-Podcast.
In Hammerbrook. Für alle weniger Ortskundigen, das ist Luftlinie noch sehr, sehr weit weg von Froggies.
Ohne Scheiß. Und er meinte, ja, ich hatte auch ein Ticket, aber ich habe eine andere. Thomas, lieben Gruß auch an dich. Deinen Namen habe ich mir auch gemerkt. Ja. Ey, großartig. Großartig.
Muss dir besonders schwer gefallen sein.
Ja, aber ich muss auch wirklich sagen, ey, ganz viel Liebe habe ich da gespürt. Echte Liebe. Und die möchte ich dir nochmal ausrichten und mich nochmal herzlich bedanken.
That freus me very much so. Ja. Ich werde bei sowas ja immer rot, deswegen ein Grund mehr zu Hause geblieben zu sein. Nein, das nicht wirklich.
Wir hätten dich den Ketchup-Experten, hätten wir dich genannt. Ja. Du wärst so rot gewesen. Ey, wirklich, es war wirklich ganz, ganz toll. Und im Stadion auch, ich habe natürlich noch mal einen schwarzen Gürtel in Karate gemacht vor Anpfiff, ja, ne, im St. Pauli-Block. Aber auch das war überhaupt nicht nötig, weil auch da viel Wärme und ja,
alles entspannt.
Ich sag mal von einem sogenannten Eklat weit entfernt. Hold your horses, Sportpresse.
Ja,
hold your horses.
Ja, und zu Hold Your Horses passt ja dann nicht zuletzt auch das von dir angesprochene Setting. Ja, also Stichwort ist ruhig mit den jungen Pferden. Bei mir passt es in der Tat auch einfach ganz eindimensional, bloß nicht zu euphorisch werden. So.
Ja.
Weil das ist nämlich bei mir jetzt gerade echt wieder die Gefahr. Ich habe in der ersten Euphorie des Abends mich zumindest noch im privaten Bereich dazu hinreißen lassen, auch mit Blick auf den nächsten Spieltag. Wir gehen als Vierter in die Pause. Ja. Mark my words. Okay, so wird es dann letzten Endes wahrscheinlich nicht kommen, aber das ist schon auch in der Mentalität und auch im Fansein ist das jetzt irgendwie schon gerade diese letzten drei Spiele, die du gerade angesprochen hast, schon irgendwie auch ein signifikanter Unterschied zu den letzten Jahren, weil das waren die Spiele, wo wir dann letzten Endes immer gechoked haben, weißt du? Gute Leistung gegen Top-Teams, aber dann gegen die vermeintlich gleichwertigen Gegner irgendwie nicht genügend Punkte geholt. Und zumindest als Momentaufnahme sieht es derzeit ja wirklich anders aus und ich könnte nicht stolz auf das Team sein.
Ja, es ist doch aber wirklich so. Ich meine, wenn man mal euphorisch sein darf, wann, wenn nicht jetzt? Ja. Ne? Weil das war nun wirklich, das Wort seriös fiel ja häufiger, ne, und wir hatten ja so ein bisschen drauf spekuliert und auch, was wir vorher gemutmaßt hatten, dass das Setting schon so ein bisschen an Bochum erinnert, ja, das war nicht ganz falsch, ne, es war in Nuancen ein bisschen anders als Bochum, aber nicht unbedingt schwieriger oder so, ne? Vielleicht relativiert das auch so ein bisschen den Eindruck, diese leichte Enttäuschung über die mangelnde Spielfreude in dem Bochum-Spiel, ne? Denn ja, und das dann so zu bestätigen, wo man dann sagt, okay, das war jetzt nicht nur Winning Ugly einmal, ne, und davor Darmstadt, sondern hat man dann wirklich erkannt, auch gerade wenn man schon im Stadion war, man hatte ja nicht eine Sekunde wirklich das Gefühl, dass da noch irgendwas kippt.
Hast du das Real Life gesehen? Also hast du es dir auch nochmal im Fernsehen angucken können?
Nee.
Wie ist denn das für dich, wenn du im Stadion guckst? Ist es für dich, macht es keinen Unterschied, wenn es darum geht, auch so ein bisschen Auge auf Taktik zu haben, oder ist es im Stadion schon schwieriger?
Ich find's schwieriger. Ich hatte ja angekündigt, dass mein Fetisch wird das Duell Irvine gegen Stay im Mittelfeld. Ja. Und ich sag mal so, ich hatte schon die Hand in der Hose, ne? So. Aber dann habe ich, glaube ich, erst nach 30 Minuten oder so gemerkt, dass es das Duell ja gar nicht so häufig jetzt, weil Stay ja erstaunlich weit vorne gespielt hat. Ja. Und Romano Schmid eher ein bisschen hängend unterwegs war. Nee, ich habe zumindest nicht denselben taktischen Blick da drauf, diese genaue Analyse. Aber man hat natürlich schon einen Blick dafür, wie soll ich sagen, wie die Statik aussieht, ne? Also ich stand gegen gerade, das ist also St. Pauli gerade mit Blick auf den Gästeblock, ja? Also ich hatte wirklich beste Sicht auch und da auch nochmal mega geil. Wir haben spontan einen Banner gemacht im Froggies, bevor wir dann zum Stadion gegangen sind. Und Gaëtan, glaube ich, war das, meinte, ich schnapp mir den Ordner, vielleicht kriegen wir das dann noch mit rein und aufgehängt. Und das hing 90 Minuten da. Wirklich richtig gut sichtbar. Ja, habe ich mich auch nochmal gefreut. Naja, okay. Da.
Ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte mit der Frage.
Der kleine Junge in mir. Ja, okay. Hm.
Worauf ich auch nochmal hinaus wollte mit der Frage war, nämlich eigentlich, weil ich im letzten Spiel ja auch meinte irgendwie, ja, aber vor St. Pauli ungleich mehr Schiss als vor Bochum. Also, und ich habe es ja am Fernseher verfolgt. diese Angst hat sich ganz schnell abgeräumt. Ich habe selten so eine souveräne Defensivleistung gesehen. Gut, okay, also St. Pauli ja ohnehin, also selbst in Top-Besetzung ja immer auch schon Probleme mit der Torgefahr gehabt. Jetzt fehlten auch noch Saad und auch Gilavogi.
Ja.
Und Afolayan war so der Einzige, der auch nur im Ansatz irgendwie Gefahr versprühte. Von Jojo haben wir auch nicht viel gesehen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Deswegen hätte ich dich jetzt eigentlich am liebsten fragen wollen, lag das daran, dass Werder sich defensiv nochmal souveräner gezeigt hat als gegen Bochum? Oder hat es nicht zuletzt auch was damit zu tun, dass Pauli erschreckend ungefährlich war?
Ich habe gerade überlegt, wie ich das diplomatisch formuliere. Erschreckend ungefährlich. Ey, das war halt einfach richtig schlecht. Also ja, ne? Und das konnte man wirklich taktisch wirklich gut sehen. Und deswegen muss man auch ein bisschen aufpassen, jetzt dieses zu Null-Spiel zu überhöhen, weil Union wird ganz anders. Ne? Mhm. Aber St. Pauli hatte eigentlich ein doppeltes Problem. St. Paulis Pressing ist nicht mal halb so gut wie das von Bochum.
Mhm,
ja. Also das hat überhaupt nicht, also da war niemals Druck und Zetti war ja wie so ein Libero in dem Spiel, der war, ich glaube, der hat 50 Ballkontakte oder so gehabt und fast alle mit dem Fuß. So,
ja, und ich habe gesehen im Kicker Note 2.
Ey, der hat die Bälle verteilt, abgesehen davon, dass er auch noch 3, 4 gute Paraden hatte, alles muss Bälle, ne, muss er haben, aber trotzdem... Ne, ist ja auf dem Posten, aber im Spielaufbau. Und St. Pauli hat es nicht geschafft, den unter Druck zu setzen. Also, Faktor 1, ne? Kein Pressing. Im Gegensatz zu Bochum, die sich zwar komplett den Tank leer gefahren haben in den ersten 50, 60 Minuten, aber die immerhin Druck gemacht haben auf unsere Defensive, dass wir unser Spiel geändert haben in der Halbzeit. So, von St. Pauli keine Gefahr durchs Pressing. Und zweitens, keine hohen Bälle. Du hast das ganz oft gesehen, sie kamen ganz hübsch bis zum letzten Drittel, aber nicht mal richtig rein. Und selbst als es dann die Chance mal gab, dass Saliakas überlagert hat, ja, rechts oder treu, und sie die Möglichkeit hatten, eine Flanke reinzubringen, haben sie es nicht gemacht, weil da war niemand. Jojo Eggestein, kein Kopfballspieler, gegen Friedel und Jung und Stark chancenlos, ne? Kein großer Go-To-Guy. Und dadurch war dann auch dieses rausgespielte, dieser kurze Moment, wo sie dann den Ball in den 16er hätten bringen können. Ja, dann haben sie versucht, und meistens kam dann Jojo Eggestein kurz, um dann nochmal flach angespielt zu werden. So. Und es verpuffte. Und es war nicht wirklich schwer, das zu verteidigen. Und keines dieser Rezepte hat gewirkt und deswegen war es relativ easy für
und das war ja und das war ja von vorne bis hinten ja wirklich also so eine eindeutige Geschichte, ne? Und das hast du ja auch, hast du gemerkt am Verhalten des Publikums, hast du gemerkt an den Äußerungen von Blessin nach dem Spiel auf der Pressekonferenz, hast du gemerkt an allen Interviews von den Werder-Spielern, ja? Also das war ja wirklich von Anfang an eine so klare Kiste.
Richtig.
Und ich habe auch von diversen Leuten gelesen und gehört, die nach dem Spiel auch noch irgendwie selbstverständlich da in der Schanze irgendwie auch dann mit den St. Pauli-Fans zu tun hatten, die alle meinten, dass die St. Pauli-Fans waren alle so drauf von wegen, jo, war absolut verdient, wir holen die Punkte woanders, alles Gute, herzlichen Glückwunsch zum Sieg.
Exakt, das sowieso, es war wirklich ein Festival der Liebe, ne, davon mal ganz abgesehen, aber nach dem 1-0 war Stecker gezogen. Ja. Auch die Fans haben nicht mehr wirklich dran geglaubt.
Ja.
So, ne, das muss man wirklich sagen. Ja, und Pauli irgendwie, ja, wie der süße kleine Bruder von Werder, ne? Wie Werder vor 2 Jahren. Mhm. Alles ganz hübsch im Ansatz und eine gute Idee, aber es fehlt halt in der individuellen Qualität halt auch. Und das hast du halt auch gemerkt. Es gab einen Faktor, wo ich dachte, das könnte nochmal gefährlich sein. Und da dann vielleicht auch nochmal Kompliment. Ich will das auf gar keinen Fall runterspielen, als sei das jetzt so, ne? Nix gewesen, unsere Abwehrleistung. Natürlich war das gut. Stark und Friedel hatten beide relativ früh gelb.
Ja, das stimmt.
So. Und das war eine Aktion, weil selbst St. Pauli-Fans um mich rum zugeben mussten, dass es, glaube ich, seit Jan Furtok, ich weiß nicht, wer sich erinnert, Anfang der 90er, keinen größeren Schwalbenkönig mehr gab in der Bundesliga als Afolayan. Der fliegt ja bei jedem Ballkontakt. Der liegt ja bei jedem Ballkontakt. Und mussten auch.
Wobei die gelbe von Stark gegen Afolayan, das war eine gelbe.
Ja, okay, das kann man am Fernseher dann meistens besser beurteilen, ne? Aber der ging so oft runter.
Ja.
Und wie gesagt, da gab es dann auch irgendwann keinen Widerspruch mehr um mich rum. Ja. Und da dachte ich nochmal, okay, das könnte nochmal eine Chance sein, dass die nochmal eine gelb-rote ziehen und dann ist das Setting nochmal anders.
Nochmal anderes, ja.
Ja. Aber ja, das war, haben sie dann wirklich richtig diszipliniert verteidigt. Und da muss ich wirklich sagen, da hatte ich vor allem Friedel dann gut im Auge. Und ja, weil mich das interessiert hat. Und wie geschickt und clever und trotzdem noch zweikampfstark, der das da wegverteidigt hat. Also Jojo Eggestein, keinen Stich gesehen.
Ja. Ja, ja, also das muss man dann ja auch sagen, die beiden Tore fallen halt auch zum perfekten Zeitpunkt.
Ja, richtig.
Ja, also lass das 1-0 nur 10 Minuten später fallen, dann kriegt Pauli irgendwann den Mut,
ja,
dass sie sagen, hey, die treffen ja auch nicht,
ja.
Jetzt legen wir los. Aber das Tor ist ja wirklich perfekt, auch wieder so gut vorbereitet von Stay, ne?
Ja.
Wie er da wirklich mit dem Bauerntrick Nummer 1 auf der rechten Seite sich in die Mitte durchsetzt.
Ja.
Und ja, und Köhn, gut. Köhn, ich würde jetzt einfach mal schlank behaupten, Köhn hatte in dieser Saison schon 8 solche Szenen. Und das war jetzt dann die erste oder die zweite, wo er halt dann den Gegner nicht mehr anschießt.
Ja. Ich weiß, wir hatten vor ein paar Wochen, ich glaube, das war in Frankfurt, da stand es noch 0-0. Da haben wir genauso einen Angriff. Denn auch das ist ja wieder alles andere als Zufall, ne? Und Ole Werner sagte auch nach dem Spiel, das war ein Teamtor. Das ist nicht nur der Ball von Stay, sondern schon wie der zu Stay kommt und dass Romano ihn durchlässt. Ne? Und ja, dass Köhn da steht, wir hatten so eine Situation in dem Frankfurt-Spiel, glaube ich, wo er dann, ja, im Frankfurt-Spiel war das, wo er dann zu lange braucht oder zwei Gedanken im Kopf hat oder meint, ne?
Wo er noch den Haken wieder nach innen schlägt.
Genau.
Und der Gegenspieler und Brown das liest.
Exakt. Aber der Aufbau war genau derselbe und das ist ein einstudiertes Dings und auch wie das Tor fällt eben, hat Pauli dann auch irgendwie, glaube ich, beeindruckt. Ne? Weil das war wirklich, das sah aus wie so, jetzt schalten wir mal
absolut
für 2 Minuten Gang hoch und so, ne?
Ja, genau.
Und dann auch der Konter, das ist so eiskalt, also wirklich
klinisch.
Eiswürfel pinkeln.
Ja, komischerweise kann man irgendwie gar nicht so viel mehr, auch finde ich, zur ersten Halbzeit sagen. Das war auch am Fernseher ein relativ unspektakuläres Spiel.
Ja.
Man hat nie das Gefühl gehabt, dass Werder irgendwie ins Schwimmen kommt. Ja, wie du es gerade richtig gesagt hast, auch mein Gefühl am Fernseher. Man hat immer das Gefühl gehabt, Werder muss eigentlich nur einen Gang hochschalten. So, und dann wird's sofort bitter für St. Pauli.
Ja.
Und dann haben sie es dann ja auch nach dem 1-0, haben sie es ja sofort wieder in den Verwaltungsmodus geschaltet und geguckt, wo sie noch irgendwie Nadelstiche setzen können.
Ja.
Und haben das also wirklich ja ganz in Ruhe zu Ende gespielt.
Ja, richtig, ne? Und dann eigentlich der Klassiker oder so, wie man sich das vorher ausgemalt hat, dass dann Birky, der nur für diese Situation kommt, dann halt auch noch die Situation hat, ne, und dann Deckel drauf machen könnte. Und selbst dann, wenn irgendwie so ein Abpraller noch reingehen würde in der 76. Ne, dass das Ding da dann schon gelaufen ist, dass du selbst das nicht mehr zulässt. Aber gut, macht er in dem Fall nicht, aber man sieht, warum er der Roleplayer ist und warum er einfach der ideale Mann von der Bank ist, ne? Es ist ja, ne, viele denken immer, das sei eine Degradierung oder eine Belohnung, dann in der Startelf zu stehen, aber so darf man sich das, glaube ich, nicht vorstellen, ne? Sondern es geht wirklich um Roleplayer, ne? Dass jeder, und das ist halt diese Ubuntu-Geschichte, die übrigens ja auch, ne, von der wir ja auch schon seit 2 Jahren reden, ne? Die jetzt halt genau praktisch nach vorne gestellt wird als Antwort darauf, warum läuft es denn jetzt so gut? Ne? Ja. Wir verstehen uns auch privat und so. Jeder, entschuldige, hat seine Rolle in dieser Gruppe gefunden und jeder akzeptiert sie und jeder akzeptiert auch den anderen. Und das ist wichtig, ne? Und dieses Ubuntu, vielleicht erklären wir das nicht oft genug, ne? Das ist, oder mir zum ersten Mal begegnet im US-Basketball NBA, Doc Rivers, der Trainer, hat ein Team zu einer Meisterschaft geführt mit 3 Stars, die alle als Egomanen galten. Und er hat diese Ubuntu-Philosophie eingeführt, die irgendwie, glaube ich, aus der südafrikanischen Apartheidzeit oder so, keine Ahnung, so eine Philosophie ist das, ja. Und es geht darum, du kannst so das Beste aus dir rausholen, wenn du alle um dich rum wenn du dafür sorgst, dass alle um dich rum auch das Beste aus sich rausholen können, nur dann, ne, funktionierst du als Gebilde. Und das hat Ole Werner jetzt, glaube ich, mit dieser Gruppe erreicht, ne, dass sie sich gegenseitig freuen, dass sich alle freuen, dass Berkey sich wieder anstrengt und wieder Teil des Teams ist. Und wie gesagt, dieses Bild, wie als Berkey das Siegtor gegen Kiel gemacht hat, ne? Wir haben es alle vor Augen, ne? Dieses Bild von oben und Berkey guckt so hoch und jubelt und alle drücken ihn so fest sie können, ne? Ja. Das ist das halt so, ne? Und deswegen, es ist keine Bestrafung von der Bank zu kommen so, sondern es ist, ne, in der NBA wird der Best Six Man of the Year. Das ist eine eigene Preiskategorie, der beste sechste Mann, also der erste Mann, der kommt für eine Situation, so wird da belohnt, ne, mit einem Extrapreis. So muss man sich das, glaube ich, eher vorstellen. Und wenn man dann so ein Spiel sieht wie St. Pauli, dann macht es schon eher Sinn, dass so ein dass so ein Spieler wie Grüll anfängt, ne, wenn es um andere Sachen geht als viel Wiese vor sich haben.
Ja.
Entschuldigung.
Viel Wiese vor sich haben. Und das ist ja letzten Endes dann nur die detailliertere Ausführung dessen, was wir gerade auch schon als Gesamteindruck beschrieben haben. Werder zu keinem Zeitpunkt gefährdet, ne?
Ja.
So gehst du auch in die Halbzeit. Und ehrlich gesagt, also selbst als sie aus der Kabine kommen, na gut, zumindest 2 Minuten bis zur Unterbrechung, hatte man jetzt auch nicht das Gefühl, okay, St. Pauli kommt jetzt nochmal richtig mit dem Messer zwischen den Zähnen raus.
Ja, Blessin meinte ja, sie hätten es vorgehabt und dann hätte ihnen die Spielunterbrechung, hätte ihnen diese Dynamik genommen.
Ja, Spielunterbrechung, Pyro-Show. Offensichtlich, und auch das hatten wir letzte Folge ja schon leise zu hoffen gewagt, choreotechnisch haben sie uns, und zwar auf beiden Seiten des Stadions, absolut nicht enttäuscht. Erzähl mal, wie der Eindruck vor Ort war. Im Fernseher sah das geil aus.
Meinst du jetzt Pyro oder diese gesamte gemeinsame, der Schulterschluss, wie das ja genannt wurde aus beiden Fanlagern, Entschuldige, der fing ja nicht mit der Pyro-Aktion an, ne? Das war ja schon vorher. Mit der
Choreo am Anfang.
Genau, vorher gab es eine Choreo. Es gab vorher schon einen gemeinsamen Verkauf von Schals und so weiter von zwei Ultragruppen und so weiter. Und es gab auch die Farben der jeweils anderen wurden im eigenen Block getragen und gezeigt. Also es waren Sympathiebekundungen, ne? So, es war bis zur Pyro-Show, hatten Verena und ich den Begriff, es ist so ein bisschen wie zweites Date. Ne?
Ja. So. Ja. Du nennst es Pyro-Show, andere sagen Pyro-Verbrechen.
Ja, es ist ein Verbrechen, man sollte ein paar Hundertschaften da reinschicken und da mal richtig aufräumen, die mal alle niederknüppeln. Ja. Ja, und dann, also Pyro war dann, genau, dann ging es wieder los und es war ja schon Ende der Halbzeit, wenn ich mich recht erinnere, gab es schon grüne, rote, braune, weiße Lichter, die gleichmäßig verteilt waren in den Ultrablöcken auf beiden Seiten und es war richtig schön. Und ja, dann ging Pyro los und das hat irgendwie auch niemanden wirklich überrascht und es sah schon echt geil aus.
Ja, es sah wirklich gut aus.
Es war mega geil.
Kann ja keiner ahnen, dass das da nicht abzieht.
Naja, doch, das kann man ahnen. Natürlich kann man das ahnen. Und es war auch wirklich viel, muss man sagen. Aber erstmal war das natürlich auch echte Fan-Romance. Dass du da stehst und also dagegen gerade, wo wir waren, wir hatten halt auch, ich hatte geilen Blick auf beide Seiten und es war wirklich Gänsehaut und es war wirklich schön. So, ne?
Aber erzähl mal, wie so der Eindruck bei euch da in der Ecke auch war, ne? Hast du das wahrgenommen? Waren drumherum Leute, die gesagt haben, ey, spinnt ihr, was soll das?
Nein, ich glaube, diese Leute sitzen bei Sky in der Talkrunde, glaube ich. Nein, natürlich nicht. Sondern Leute, die da ins Stadion gehen, war ja auch nicht das erste Mal. Es gab vor ein paar Wochen, hat Pauli gegen Bayern gespielt. Da gab es eine ähnliche Aktion, weil ja auch da eine Fanfreundschaft besteht. Ich glaube, mit einem Bayern-Fanclub, mit der Schickeria, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, ist es ehrlich gesagt aber auch der einzige Name, den ich kenne. Die anderen rot-weiße Burm oder so, würde ich mir ausdenken. Glaube ich. Und da gab es sowas auch schon. Und das war vielleicht nicht ganz so viel Rauch und so. So, und die ging ja auch relativ lange, die Pyroshow. Aber alle fanden es geil. Und dann gingen die Spieler wieder rein. Ja, und dann, es war halt wirklich der dichteste Nebel, den ich je in einem Stadion erlebt habe. Ja. Es war
bei Werder gegen Spartak Moskau, da war auch so viel Nebel, aber der war nicht durch Pyros ausgelöst worden. Ich habe mich tierisch aufgeregt, ehrlicherweise, über die Art und Weise, wie im Nachgang über das Thema auch vor allem dann bei Sky, weil das war das, was ich geguckt habe, aber eben dann im Nachgang auch bei Social Media und im einen oder anderen auch lokalen Medium über dieses Thema diskutiert und auch gesprochen worden ist. Wenn ich mir einmal kurz eine Minute Luft machen darf, Thomas.
Ja.
Du
brennst für das Thema sozusagen.
Ja, und es mag vielleicht auch, da mag ich jetzt auch vielleicht wieder Zuschriften bekommen und Leute, die mir verbal den Vogel zeigen und so. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ne, ich finde, dass das einer der ganz, ganz wenigen Punkte ist, die Fußball gerade in Deutschland und in der Bundesliga noch zu was echt Besonderem machen, weißt du, solche Fangeschichten und solche Pyro-Shows und dann in so einem, im Bestfall auch noch zwei Fanlager, die sowas gemeinsam initiieren und das auch gemeinsam irgendwie durchführen. Ne? Ich finde das als jemand, der das Spiel liebt und der diese Kultur drumherum liebt, finde ich das total geil, mir sowas anzugucken, und ich reg mich einfach über Leute auf, die dann da mit diesem Gefahrargument kommen. Mhm. Ne? Denn und viele benutzen dann ja auch, da sind auch Kinder im Stadion, das Argument und so. Ich sag dir ganz ehrlich, das ist ein erwartbares Risiko, was dort passiert, ja. Und es gibt genügend Bereiche in Fußballstadien, wo du absolut gefahrlos sitzen und sein kannst, selbst wenn solche Pyroaktionen von den Ultragruppierungen durchgeführt werden.
Ja, die werden ja auch nicht im Kuchenblock gestartet oder im Familienblock.
Ja, genau. Mir geht es um genau diese Argumentation. Ey, da sind auch Kinder im Stadion. Ja, dann geh mit deinen Kindern nicht in den Block, wo das passiert. Denn das ist erwartbar und es passiert nicht alle Jubeljahre mal, sondern relativ regelmäßig in einer relativ großen Frequenz. Ja, die machen da ihr Ding. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, für das, was sie dort durchziehen, treffen die für sich auch ihre Sicherheitsvorkehrungen, und wir müssen nicht darüber reden, dass es absolute Vollidioten gibt, die irgendwelche bengalischen Feuer aus dem Oberrang in den Unterrang werfen und dass das Schweine gefährlich ist, aber zumindest nach dem, was man so zu sehen bekommt, beschränkt sich das in der Regel gerade auch bei den Werder-Ultras auf den Bereich, wo die stehen. Ja, und wenn man dann irgendwie kommt mit, ja, aber diese Dämpfe sind auch giftig und so, ey, Alter, du rennst halt auch irgendwie, keine Ahnung, im Berufsverkehr morgens 10 Minuten am Wall lang und atmest da. Also das ist ja nichts, dem du irgendwie für 4 Stunden ausgesetzt bist. Ja. Ja. Und wenn ich dann irgendwelche Sky-Kommentatoren höre, die dann da einen erzählen von wegen, naja, also zumindest was so das Pyro, was Pyros und so angeht, da ist ja England eigentlich ein gutes Vorbild. Da kriegt ich die Krätze. Ja. Also in Sachen Fankultur nun ausgerechnet England als positives Beispiel heranzuziehen, das fühle ich aus, ja. Und übrigens, den Satz, den du gerade so flapsig und als kleine Überspitzung gesagt hast, den habe ich in der Tat gehört.
Welchen?
Ja, da mal eine Hundertschaft reinschicken oder da mal eine Bereitschaftspolizei reinschicken, um die Leute da rauszuziehen, ja, die da irgendwie die Bengalos sind. Sag mal, hackt es eigentlich?
Ja, man merkt aber auch wirklich, dass das von Leuten kommentiert wird, die wirklich so wenig Ahnung vom echten Kurvenstadion-Erlebnis und Gefühl haben, die vielleicht Fußball irgendwo in irgendeiner Loge gucken oder in München-Schwabing oder mit Ricardo Basile beim Hausbesuch bei Max Eberl. Ja, das hat so wenig mit echten Fußballgefühlen zu tun. Und das Schlimmste, und abgeschaltet habe ich dann bei Sky heute die Nachberichte, die ich mir zur Vorbereitung reinziehen wollte, als es dann hieß, ob das jetzt bedeutet, dass die rivalisierenden Fangruppen nach dem Spiel jetzt dann noch aggressiv aufeinander zu. Da dachte ich wirklich, Leute, das
hackt es eigentlich.
Ey, wirklich, schämt ihr euch eigentlich nicht dafür? Genau. Ja, oder als dann Worte fielen wie, das sei ein Machtkampf.
Ja,
ey. Ein Machtkampf. Wettkampf. Geh nach Hause. Wie wenig Ahnung hat man denn und wie wenig Gespür vom Fansein und von dem, was uns noch hält und wie wir noch versuchen, über sowas eine Verbindung zu dieser Geldmaschine Fußball aufrecht zu erhalten. Ja, also das ist doch wirklich traurig, ja. Und dann möchte ich auch nicht die Meinungshoheit irgendwie Marcel Reif in seinen maßgeschneiderten italienischen Lederslippern überlassen, ja. Der, und dann, man muss da mal durchgreifen, ey, wirklich. Geht nach Hause. Abgesehen davon, ja. Was ist denn bitte das Besondere an der Fußball-Bundesliga? Dass du echte Fankultur hast. Diese Bilder, ja, genau, Topspiel, sehen, weiß ich nicht, 50 Millionen Chinesen gucken sich das an. Ja. Und die wollen, haben das Ziel, in ihrem Land auch eine Fußballkultur. Oder in den USA, in der MLS, ja, werden die Choreografien aus der Bundesliga als Vorbild genommen. Ja. Und die Pyro als Anleitung, um da Stimmung zu vermitteln. Ich weiß nicht, wer dieses Prärierauschen beim Duell Manchester United gegen Man City gesehen hat, wo dann so ein Operettenpublikum, ja, mit irgendwelchen Scheichs und dicken indischen Kindern auf der Tribüne sitzen und du hörst so einen höflichen Applaus, wenn ein Tor fällt, ja. Was ist die Bundesliga? So, und ich glaube, das sollte auch mal in München-Schwabing ankommen, ne, dass sportlich wir nicht mit der Premier League mithalten können, aber bitte, ich werde mich nur noch an Kreisligaplätze stellen, wenn Leute wirklich ernsthaft fordern, dass wir eine Fankultur wie in England wollen. Ja, ja? Genau, englische Fans fliegen hierher, um hier Fußballspiele zu gucken. Alter, entschuldige, jetzt fange ich an mit dem Rant.
Ja, aber eine Sache habe ich auch noch, das ist nämlich ungefähr, ich finde zumindest, dass der Vergleich nicht hinkt, ja, es ist ungefähr so, als wenn du auf irgendein, keine Ahnung, auf irgendein Heavy-Metal- oder Trash-Metal-Konzert gehst oder so, du weißt ganz genau, in dieser Location, in dieser Konzerthalle gibt's Bereiche, wo du das Konzert dir gefahrlos angucken kannst und dir nichts passiert und natürlich ist die Möglichkeit da, dass du vielleicht einen vors Schienbein getreten bekommst, wenn du nur mitten rein willst, da wo der richtige Bär steppt und dann irgendwie, wenn die Leute um dich herum da in der Moshpit rum Pogen, dass du dann halt hier und da vielleicht dir einen blauen Fleck holst, weil du halt einfach zu nah dran bist. Also alles, was ich sagen will, ist, es gibt ein kalkulierbares Risiko in einem Fußballstadion und zum Beispiel ich sitze mit unseren Dauerkartenplätzen auf einem Platz, der ist sehr nah dran an der Ostkurve und selbst bei der größten Pyroshow, die in der Ostkurve abgeht, bekomme ich weder atemtechnisch noch in irgendeiner Form randaletechnisch etwas mit oder Angst oder bin in Gefahr oder so. Also deswegen finde ich, dass man das Ganze ein bisschen differenzierter diskutieren dürfen muss. Und wenn dann irgendwelche, wie du es gerade so richtig schön gesagt hast, irgendwelche Münchner Schwabing-Leute meinen, aus ihrem Elfenbeinturm heraus
Schnösel, ja, sagte ja, ich glaube.
Aus ihrem Elfenbeinturm heraus über Fankultur zu diskutieren und sich dazu moralisch zu erheben, kriege ich Brechreiz. So, Entschuldigung.
Immer ein Beispiel an die Hand nehmen. Genau. Ja. Ja, die Rivalität dieser beiden Fanlager. Ja, und es ist halt, weißt du, mir ist das fast schon zu viel mit dem Heavy Metal Konzert, weil niemand geht ja irgendwie ein Verletzungsrisiko ein, egal wo er sitzt, ja. Und auch dieses, der Rauch beißt ja in den Augen. Also, wir standen da ja nun alle mittendrin und dieses Beißen in den Augen hat man vermutlich eher an einigen Fernsehern
oder gespürt. An Silvester.
Ja, es war halt zugegebenermaßen so, dass irgendwann man meinte, das dauert jetzt aber länger als sonst, jetzt kann es aber auch bald mal weitergehen. Ja, aber es war nicht eine Stimme, die jetzt gesagt hat, jetzt kann ich so blöde Pyro oder so. Wirklich nicht. Also das ist nicht so. Und das was mich halt auch noch stört, ist, dass jetzt, also nicht nur, dass es so in sich völlig falsch argumentiert wird, ne? So alleine schon Machtkampf und rivalisierende Fanlager, das zeigt einem ja schon, wie wenig Ahnung und Verständnis und Gefühl da überhaupt da ist, ne? Aber das halt auch wichtiger sein soll als das Spiel jetzt, ist mir auch noch nicht so klar. Wobei ja auch 2 Stunden vorher bei Union Berlin ein Torwart mit dem Feuerzeug beworfen wurde.
Worauf willst du da hinaus? Da hätte ich auch, noch eine unpopular Opinion zu vertreten, aber das sprengt jetzt den Rahmen. Das lassen wir mal.
Dass wenn man meint, man müsse jetzt die sportpolitische Ordnungsmacht sein in Diskussionsrunden, man vielleicht eher dahin guckt.
Ja, du meinst, wenn Leute Sachen schon, ja, okay. Das, wie gesagt, da kommen wir jetzt von,
wenn Leute
da kommen
Sachen
wir jetzt vom Hundertsten ins Tausendste. Aber ich glaube, wir sind in der Sache beieinander. Ich wollte nur noch mal eben sagen, das Beispiel mit dem Konzert, ich wollte in erster Linie darauf hinaus, dass es für jede Veranstaltung eine Möglichkeit gibt, für sich selbst zu bestimmen, wo man hin will und dann halt eben auch beobachten kann, welche Downsides bestimmte Orte in diesem Veranstaltungsort für einen da eventuell auftreten können. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Ja. So.
Egal. Es war auf jeden Fall, es war großartiges Stadionerlebnis inklusive, ja, dass ich nehme das ausdrücklich mit rein, weil es für diesen Tag zu dieser Atmosphäre, zu dem Spiel, zu dem Schulterschluss, ja, einfach passte und dazugehörte. Und ich sehe auch keine Teilung des Fanlagers, sondern alle, die in diesem Stadion waren, behaupte ich mal, oder fast alle, so gut wie alle, haben das verstanden und es nicht als Problem gesehen.
Ja, du und ich habe mittlerweile mein Berg-Trikot auch wieder angezogen und habe mich von drei Leuten aus dem Oberrang von der Balustrade runterziehen lassen. Ich habe mich jetzt auch wieder abgeregt. So. Aber das ist ein guter Punkt. Ich kann dann jetzt auch nochmal in Ruhe das Berg-Trikot wieder in die Hose stecken, denn ich muss jetzt mal kurz eine Pause machen, weil ich arbeiten muss. Lass uns doch einfach an Zeitpunkt XY nachher nochmal zusammenschalten und dann gehen wir jetzt auf die altbekannte Worum-Podcast-Zeitreise. Ihr hört nur ein paar Sekunden Jeopardy und wir hören uns in ein paar Stunden wieder, mein Freund.
Bis gleich. Bis später. Die Frage ist ja jetzt, ob diese 20-minütige Unterbrechung, die Rivalität zwischen uns, den Hass zwischen Jan Siegert und Thomas noch verstärkt.
Ja, wie gesagt, ich sage nur Hundertschaft reinschicken und dem Siegert mal gepflegt eins vor den Latz knallen.
So, bevor du da jetzt einen Machtkampf draus machst. Ja. So, ich glaube, da waren wir nämlich stehen geblieben und haben, glaube ich, vielleicht waren wir die Letzten in Deutschland, aber auch wir mussten noch mal was sagen zum Thema Pyro. Eklar.
Wir hatten uns gerade beruhigt, jetzt bin ich schon wieder auf 180 hier.
So.
Mando.
Als man dann aber wieder gut sehen konnte, stand es auch relativ schnell schon 2-0.
Ja, das stimmt allerdings.
Und da war freie Sicht und auch viel freie Bahn bei dem Konter. Sollten wir vielleicht nochmal Zetti erwähnen?
Was heißt denn hier vielleicht? Das war ja wohl, also tut mir leid, Torwartspiel, modernes Torwartspiel aus dem Lehrbuch, oder?
So, ich trete einen Schritt zurück und das ist dein Fachgebiet.
Ja, alles, was ich jetzt zu sagen hätte, wäre ja eigentlich nur das Nachplappern von uns Loder. Der hat sich nämlich bei Sky irgendwie sowohl während als auch nach dem Spiel wirklich also überschlagen, als es um unsere Leistungsträger aus dem Spiel ging. Also Spoiler, Zetti und Duxch habe ich zumindest auch in den engeren Kreis der Man of the Match gesehen und gewählt. Also das ist wirklich, das kriegst du in der Jugend ehrlicherweise schon lange beigebracht, ne? Wenn du die Möglichkeit siehst, mach das Spiel schnell. Aber dass das halt dann eben in der Präzision wirklich so funktioniert und Zetti hat das mehrfach unter Beweis gestellt, ne, in dieser Saison schon, sowohl was Abwürfe als auch was Abschläge aus der Hand angeht. Und das Ding, das resultiert ja, korrigier mich, wenn ich das falsch erinnere, aber ich meine, das resultiert aus einer relativ schwachen Chance von Jojo Eggestein, der sehr zentral abschließt und Zetti muss sich da nicht groß anstrengen und nimmt den Ball auf. Ja. Aber Zetti schaltet halt irre schnell und selbst die Live-Regie von Sky hat gar nicht so schnell schalten können, wie Zetti geschaltet hat. Denn als sie wieder aufs aktuelle Spielgeschehen umswitchten, hatte man nur noch erahnen können, dass gerade Weiser diesen unfassbar geilen Ball in die Mitte auf Duck spielt, der dann zum 2-0 vollendet. Aber in der direkt folgenden Wiederholung hat man es gesehen, Zetti wirklich Geistesblitz hochgesprungen nach dem abgefangenen Ball von Eggestein und dann wirklich immens schnell einen irren Abschlag auf die rechte Außenbahn auf Mitch Weiser, der den Ball wirklich nur noch runternehmen.
Vorwurf war das, oder?
Nee, es war ein Abschlag.
Ein Abschlag?
Okay. Also da sind wir jetzt wieder so eine Szene, wo ich mir sicher bin, dass es ein Abschlag war, aber ich dann wieder weiß, wenn ich es gleich nachgucke, hat er ihn abgeworfen. aber sei es wie es ist, der Ball kommt wirklich perfekt in den Fuß von Weiser, der ihn nur noch runternehmen muss. Dazu gehört auch, man muss ihn erstmal so runternehmen, wie Weiser ihn runternimmt, denn das ist perfekt.
Und man muss halt auch erstmal loslaufen. Ja. Das gehört ja auch zur Wahrheit mit dazu. Dir bringt ja nichts der gedankenschnellste Keeper. Ja. Ne, der dann, und die Szene hat man oft gesehen bei Fußballspielen, ne, dass der Torwart einen Ball runterpflückt und im Kopf schon viel weiter ist und schon an der Strafraumkante steht und sich dann umdreht und wieder zurück, weil einfach keiner losläuft.
Ja.
Das ist ja auch eben, ne, Teil des Ganzen, und Zetti, geil, da ist er vermutlich beim vorletzten Pass der beste Bundesliga-Keeper, aber es gehört natürlich auch dazu, dass Weiser im richtigen Moment losläuft und auch darauf vertraut, weil Mitte der zweiten Halbzeit als Rechtsverteidiger, du musst ja auch darauf vertrauen, dass du diesen Sprint anziehst, denn du musst ja auch den Weg wieder zurück machen.
Ja.
Ne? So, das gehört dann natürlich dazu, und auch Duxch läuft los. Das gehört ja auch dazu, nur so kommst du ja in diese Überzahlsituation, und das ist halt dieses blinde Verständnis, das Vertrauen untereinander.
Ja. Aber Startpunkt ist Zetti, und zur Wahrheit, gehört auch, Pavlenka schießt ihn dir in die Arme auf der Gegengerade.
Ja, richtig, exakt. So. Exakt.
Deswegen, das ist schon gut, und wie gesagt, nochmal, also es ist einfach auch ein zum Zungeschnalzen, wie Weiser den Ball runternimmt, denn das ist eine Bewegung, ne, und der erste Kontakt legt ihn sich selbst direkt dorthin, von wo er die Flanke schlägt, und dieser Ball ist einfach super. Ja, da sind drei St. Paulianer in der Rückwärtsbewegung, und trotzdem ist der so scharf und trotzdem so präzise gespielt, dass Duxchi den nicht mehr dolle noch verarbeiten muss, sondern weitgehend im Tempo bleiben kann. Und das ist letzten Endes der Grund dafür, warum Irvine nicht mehr hinkommt, ne? Und er schließt den gut und furztrocken ins kurze Eck ab. Und das ist einfach ein Konter, wie du ihn geiler nicht spielen kannst. Irgendein Kommentator, ganz kurz nur einen Satz noch. Irgendein Kommentator meinte das, vom Abschluss von Jojo Eggestein zum Tor 5 Ballkontakte.
Ja.
Das ist echt brutal.
Und alleine, dass Irvine der letzte Mann ist.
Ja.
Ne? Gegen Duxch zeigt schon, dass wir die völlig auf dem falschen Fuß erwischt haben.
Hose mit runter, Blockflöten.
Ne? Ja, exakt, genau das. Ne? Und auch da, sag ich mal, Duxch geht alleine aufs Tor zu und kann den Sack zumachen. Solche Chancen waren auch schon, also es war auch schon mal zu leicht für ihn.
Ja.
Und den hat er nicht gemacht und dann dafür 10 Minuten irgendwie aus der zweiten Reihe einen in den Knick gesetzt.
Ja.
Aber ich hatte auch da nicht eine Sekunde.
Nee.
Die Befürchtung, dass er den nicht macht, weil da waren wir schon auf dem Level Eiswürfel pinkeln.
Ja, genau.
Und spätestens da hatte ich schon wieder dieses Rollkoffergeräusch im Ohr nach dem 2-0. Da war dann nämlich wirklich auch bei den Pauli-Fans, war dann wirklich, da war der Ofen dann wirklich aus.
Also, sag es zu. Ja.
Aber Stimmung immer noch gut, aber da ging es dann nicht mehr um Fußball. Ne? Aber da waren schon wieder die 3 Punkte im Rollkoffer und die McKinsey-Berater schon wieder auf dem Weg nach Hause.
Ja, und wir können sagen, ne, Marvin Duxch, herzlichen Glückwunsch zum 50. Werder-Tor.
Ja.
Das ist bemerkenswert.
Fand ich bemerkenswert, habe ich danach gelesen irgendwo, mehr oder weniger zufällig. Und die Quote ist ja Wahnsinn.
Ja.
50 Tore für Werder, inklusive zweiter Liga aber, ne?
Ja, ja gut.
In, was war das, 115
Spiele genau.
Oder so. Ja, das ist Torquote von fast 50%. Und dann, wenn man du dann noch bedenkst, dass er ja noch mehr aufgelegt hat oder mindestens so viele aufgelegt hat, sind das Wahnsinnsstatistiken.
Als hätten wir es abgesprochen. Nee, wir haben uns heute vor der Sendung, haben wir uns vor der Aufnahme kurz drüber unterhalten, und ich habe die Zeit genutzt.
Mal, hast du nachgeguckt?
Mal zwei, drei Vergleichswerte rauszusuchen.
Ja.
Wir bitten jetzt alle, Klammer auf, medialen, Klammer zu, Duxch-Hater, einmal ganz genau hinzuhören, ja, denn fernab von allem, was der Typ leistet oder eurer Meinung nach fürs Werder-Spiel nicht leistet, sind diese Zahlen doch, sprechen ihre eigene Sprache, würde ich sagen. Also, wir fangen mal mit Marvin an, ja, du hast es gesagt, 115 Spiele, in diesen 115 Spielen 87 Scorer.
Ey.
Also 50 Tore und 37 Assists.
In 115 Partien.
In 115 Partien. Und das ist, in Spielzeiten sind das 3,5 Spielzeiten. Das ist ja auch, also ist eine kurze, ja, eine relativ kurze Distanz, ne?
Ja, ja.
Als Vergleich habe ich mal rausgesucht, Niklas Füllkrug hat in 7,5 Spielzeiten hat er 65 Scorer gesammelt. Und, oh, und davon sind 49 Tore gewesen. Okay. Also auch weniger als Duxchi.
Ja. Und weit weniger aufgelegt.
Genau. Und weit weniger aufgelegt und das Ganze dann aber auch noch über einen längeren Zeitraum. Also Füllkrug hat insgesamt 7,5 Spielzeiten für Werder gespielt. Ja, da
also
sind,
doppelt so lange im Prinzip.
Ja, wobei da sind jetzt natürlich auch, da sind jetzt auch seine ersten 2 Karrierejahre dabei, die er bei, ja, okay, bei den Profis quasi nur auf der Bank gesessen hat. Ne?
Okay.
Aber trotzdem, das ist ein, also das ist auch gerade mit dem, wie wir es Füllkrug immer angehängt haben, von den Zahlen her, ist es schon ja, wow. Also kann man wirklich, ja, nicht anders sagen.
Und auch bei Füllkrug war ja eine Zweitligasaison dabei.
Genau, richtig. Gut, die Bundesliga-Saison, ja, war auch sackstark, das muss man dann auch sagen, ne?
Ja, klar. Ja.
Also das ist so und keine Ahnung, wie das gewesen wäre, wenn der noch ein Jahr bei uns gespielt hätte, weil der hätte natürlich auch von dieser Entwicklung der Mannschaft noch krass profitiert. Ja. Aber ist ja, ja, egal. Also stellt ihn ja mindestens auf eine Stufe. Ja.
Ja.
Was vielleicht auch noch ein ganz interessanter Wert ist, ist Max Kruse, der ja, ja, für uns immer total prägend war, ne? Und der hat, ja, für Werder 4 Spielzeiten gespielt. 3 Spielzeiten in seinem Prime, eine Spielzeit in seiner zu Karrierebeginn. Also nehmen, ja, wir, okay, mal bei Max Kruse.
Lassen 3, wir die mal raus.
Genau. Ja. Nehmen wir 3 Spielzeiten im Prime. Und da hat Max Kruse für Werder 94 Spiele gemacht und 66 Scorer.
Okay.
Also da ist Duxchi einfach in den Zahlen stärker.
Ja, ja.
Also kannst,
ja,
du kannst einfach sagen, was du willst.
Ja.
So, und das einfach mal so als kleine Einordnungshilfe, ja. Denn auch gerade gemessen an dem, was wir gesagt haben, oh Gott, was wird wohl aus Duxch, wenn Füllkrug weggeht? Ja, ja. Wenn die bessere Hälfte der hässlichen Vögel fehlt, dann wird Duxch am langen Arm verhungern, Pustekuchen.
Er hat seine Stats sogar noch gesteigert, ja, ne, genau, letztes Jahr.
Genau.
Ja, das sind schon beeindruckende Zahlen, also muss man wirklich sagen.
Ja.
Und wenn man dann halt auch noch sieht, dass er ja auch in den Spielaufbau tragend mit, ja, eingebaut ist, also jetzt auch nicht nur den Job hat wie andere Stürmer, kann man vielleicht dann deswegen auch mit Kruse vergleichen, ne? Wenn,
ja,
der ja auch sehr viel Körner in den Spielaufbau gesteckt hat und stecken musste.
Ja.
Und so war es ja bei Duxch auch. Und das sind auch von Kruse starke Zahlen, muss man sagen, finde ich.
Ja, aber
weil das waren ja die Kofeld-Jahre.
Assists, Alter. Ey, ja, das, also Duxchi, 37 Assists, ja, ne, das ist mehr als Max Kruse. Und wir haben Max Kruse als, ja, den Spielmacher der letzten Werder 10 Jahre,
ja,
irgendwie in Erinnerung. So, ne?
Ja, und das, wenn du dann halt auch noch viele vorletzte Bälle siehst und, ja, so weiter, ne? Ja, das ist schon beeindruckend und es ist natürlich alles nichts wert, weil mir persönlich gefällt die Körpersprache überhaupt,
ja, nicht. Ja. Ja. Man kann vielleicht nochmal auch, das ist dann vielleicht auch eine kleine Einordnungshilfe, ne? Aber nimm mal Miroslav Klose, ja? Für Werder. Mhm. Ist ja, also gerade auch was die Zahlen angeht, ja, das Referenzobjekt im Werder-Sturm der letzten 25 Jahre, würde ich jetzt einfach
sagen. Und damals waren wir eine Champions-League-Mannschaft.
Ja, ne? Genau, damals waren wir eine Champions-League-Mannschaft und ich habe auch bei Miroslav Klose mal angeguckt, der hat für Werder in 3 Spielzeiten, aber da war dann Champions League und UEFA Cup mit dabei, ne, hat der 132 Spiele gemacht.
Mhm.
Und 110 Scorer gesammelt.
Das ist
einfach Bombe. Das ist auch auf dem
Bombe.
Also, ja, aber da ist Duxch jetzt nicht Myriaden weit weg von.
Nee, und ja. Klose hat mit Werder Bremen nicht einmal gegen den Abstieg gespielt, ja, genau, oder so, ne? Und das darf man ja wirklich nicht vergessen, ja, wo auch, ne, da ist ja Kruse noch am ehesten in dieser, ja, wie soll ich sagen?
Ja.
Ne, in den messbaren Kriterien, ne, dass es halt nicht mehr ein Offensivfeuerwerk war, wie unter Miro Klose, der ja damals auch schon als heißestes Eisen und Millioneninvestitionen
kam. Ja, WM-Rekordtorschützenkönig, ich bitte dich.
Ja, und nicht von Hannover 96. Ja. Nee, Wahnsinn, also... Wer es noch nicht gemerkt hat, Statistiken.
Wir haben da einen ganz guten Spieler in unseren Reihen, ist vielleicht so das salomonische, Schlussstrich, den wir da ziehen können.
So, und Lothar Matthäus hat so viel Pyroqualm eingeatmet, dass er beide in die Nationalmannschaft gefordert hat. Ja, das ist ja gesundheitsgefährdend, meine Hundertschaft reinschicken dabei, Sky.
Ja, aber du, wir haben gestern, haben wir beide schon kurz drüber geschrieben und drüber gesprochen. Die Bild-Zeitung hat heute Morgen prompt eine Überschrift draus gemacht, Zetterer und Duxch, wie lange dauert's noch, sinngemäß, wie lange dauert's noch, bis sie bei Nagelsmann im Kader stehen?
Ja.
Ja, also fußballerisch sehe ich Zetti da, von den ganzen Oldschool-Torwart-Tugenden würde ich vielleicht noch ein bisschen abwarten. Weiß ich nicht. Aber, also, und da hat Matthäus recht, Zetterer gehört in dieser Saison zu den besten Bundesliga-Torhütern. So. Also im Gesamtpaket. Ja.
Ja, und trotzdem, ne, ist es halt auch nicht zu leugnen, dass in den Wochen vorher er immer mal wieder Wackler drin hatte.
Ja, deswegen sage ich, ne? Das ist für mich, das spült ihn für mich nicht in die Top 3, aber es spült, also gerade auch was, weil er ist, also für mich ist er der fußballerisch vielleicht der beste Torhüter der Liga.
Ich glaube, das würde ich fast, also das würde ich auf jeden Fall mitgehen.
Ja. So, also da kann man noch darüber sprechen, doch mittlerweile würde ich ihn mit Neuer auf einer Stufe sehen. Neuer hat in seinem Prime, war der klar besser. Was
Neuer ist der Skifahrer, ne?
Ja, genau, richtig.
Ja.
So, und aber unterm Strich würde ich schon sagen, gehört auf jeden Fall zu den, ist die Shortlist für bester fußballerischer Keeper in der Bundesliga. So, und alles andere werden wir sehen. Bei Duxchi weiß ich jetzt auch nicht. Ja, der hat geile Zahlen und ist er dann letzten Endes das, was Nagelsmann will? Das weiß dann nur der Bundestrainer selbst.
So. Er hat ihn ja auch schon ausgetestet. Ja, ja. Ne? Genau. Und natürlich kann er so ein Faktor sein, aber bei Duxchi sehe ich das eher, weißt du, wenn du einen Kader für ein Turnier zusammenstellst, ne? Dann könnte er vielleicht irgendwie so ein Pick sein, den du dann noch als X-Faktor, als Nummer 24 mit in den Kader tust, ihm das aber auch vorher sagst, weißt du? So, du kommst nur mit um Viertelfinale gegen Algerien, wenn es 0-0 steht, dann nimmst du dir den Ball und dann knatterst du den rein. Ja, so. Genau. Und bis dahin hältst du die Fresse. Das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, auf einem Marvin Duxch wird Nagelsmann jetzt keine Nationalmannschaftsoffensive drumherum aufbauen. Und trotzdem zeigt es natürlich irgendwie, dass er, glaube ich, deutlich mehr Respekt verdient hat und auch bei in der gesamten Liga, glaube ich, mehr Respekt hat als bei einigen Leuten im eigenen Fanlager. Weißt du, was ich mich bei Zetti frage? Hm? Zetterer ist doch eigentlich ein Keeper, den ich als Nagelsmann immer im Nationalmannschaftskader mitnehmen würde, aber nicht als Nummer 1. Also das ist doch ein Typ, den du als Nummer 2 oder Nummer alleine für Trainingsform.
Ja, das
bringt er dir doch so viel mit, um Pressing einzustudieren, das Rausspielen aus dem Pressing einzustudieren, Ballsicherheit in einem Kader, der auch ein Zetti, der halt auch menschlich, der lange genug hinter Pavlenka die Nummer 2 war, da würde ich ihn immer irgendwie mitnehmen.
Ja, weiß ich nicht. Also das Argument Trainingsform finde ich super. Das sehe ich genauso. Auf der anderen Seite, zur Wahrheit gehört aber auch, die fußballerische Stärke eines Torhüters kommt erst zum Tragen, wenn der mit dem Defensivverbund eingespielt ist. Ne?
Ja, das stimmt.
Also das ist niemand, den du reinwerfen kannst und wo du sofort diesen Gewinn hast, dass da ein fußballerisch besserer Keeper drin steht. Das ist dann vielleicht sinnvoll für Konterabsicherung und so, wenn einer ein Spiel gut lesen kann und früh rausläuft. Aber so dieses traumwandlerisch sichere, wo laufen meine Spieler hin, wo schlage ich den Ball lang, damit ich exakt den freien Raum treffe, wo der Spieler reinläuft und so, das braucht, glaube ich, Eingewöhnung. Und ansonsten für ein Turnier macht es auch immer total Sinn, einen Elfmeter Killer dabei zu haben. Da ist Zetti jetzt auch nicht so die erste Wahl. Aber das Argument mit den Trainingsformen finde ich total nachvollziehbar. Das stimmt total.
Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, also dieser war, glaube ich, eine der wichtigsten Entscheidungen von Ole Werner damals, den Torwart zu wechseln, weil uns das also bis jetzt Samstagabend beim St. Pauli-Spiel mit diesen Libero-Skills so viel Einfluss und so viel Mehrwert auf unser Spiel gebracht hat,
ja,
dass, glaube ich, diese geile Saisonentwicklung gar nicht möglich gewesen wäre, ne, abgesehen von der individuellen Entwicklung und Leistungssteigerung von, glaube ich, fast, ja, kann man, ich glaube, jeder Spieler ist besser geworden. Aber das war schon echt ein Faktor,
ja,
der die Statik und die Mechanik extrem verändert hat, ey.
Ja, total. Ja.
Ja.
Total.
Übrigens auch noch ein Satz, ich glaube, vor einem Jahr war das, da war hier die Stimmung bei vielen kurz vom Ole Werner Rauswurf und es wurde gerechnet, wie schlecht der Punkteschnitt in einem Kalenderjahr denn ja, sein könnte. Ich glaube, das war ungefähr vor einem Jahr auch da. Ich glaube, auch mit dem Thema sind wir durch.
Ja, das, also, ich glaube, die Zahl derer, die Ole Werner jetzt rausschmeißen wollen, die kann man mittlerweile an einer Hand abzählen.
Ich denke auch, es wäre damals, ja, auch schon damals nicht die klügste Entscheidung.
Aber du hast es gerade
gewesen.
Du hast es ja jetzt gerade vor der Pause auch schon gesagt, so eigentlich wirklich eine unfassbar effiziente Woche. 3 Siege hintereinander, alle 3-0. Jetzt ist ja dann auch noch, um die Woche irgendwie perfekt zu machen, jetzt haben wir ja auch noch die Viertelfinalauslosung DFB-Pokal, ja, gehabt. Das hat mir gestern irgendjemand, genau, Jensen hatte mir das geschrieben, weil ich war unterwegs und hatte es nicht direkt mitbekommen und sagte, ja, schrieb dann nur, irgendwie Pokalauslosung solide. Ich so, hä, ich hab's noch nicht gesehen, was ist denn? Dann schrieb er zurück, in Bielefeld. Dein erster Gedanke dazu?
Danke.
Ja, echt?
Ah, okay. Ja. Ey, Pokal-Viertelfinale und du ziehst den einzigen Drittligisten.
Der schon 2 Bundesligisten rausgeworfen hat auf eigener Wiese.
Ja, ey, aber du weißt doch genau, wie das läuft. Ne? Du bist so lange die sympathische Pokalüberraschung, bist ja alle Medien in Deutschland sagen, du bist die sympathische Pokalüberraschung. Ja. Und dann beginnt doch das Flattern bei jedem Drittligisten. Und es ist ja, und dann kommt dieses Los ja auch, nachdem wir mit Darmstadt, Bochum und St. Pauli genau diese Eismaschinen-Mentalität, ja, gerade bewiesen haben, die wir genau da brauchen.
Ja.
Ne? Denn was Bielefeld, das wird ja vielleicht noch am ehesten wie Bochum zu Hause. Ne? Die müssen es wild machen und haben vermutlich gegen einen deutlich besseren Gegner wie uns halt ein Rezept. Und ich glaube, da werden wir. Ich finde das das beste Los, auch wenn es auswärts ist. Ey, und dann sind wir im Halbfinale.
Ja, jetzt warte doch mal ab. Also ich höre, was du sagst. Ich bleib dabei.
Wären wir im Halbfinale, ja.
Ich bleib dabei. Ich hätte lieber Köln oder Augsburg zu Hause gehabt.
Ja, okay.
Aber okay. Also, wer das Double holen will, nee, der muss alle schlagen.
Ja, du kannst auch Leipzig auswärts kriegen. Also
ja.
Es ist machbar und es ist lösbar und es ist, ja, also wirklich eine Aufgabe, die wir uns selber stellen müssen und wo niemand anders schuld ist, wenn, ja, wir da das Halbfinale nicht erreichen. Ja. Tut mir leid.
Das ist wohl wahr. Ja. Okay, ja, dann sind wir uns eigentlich einig fürs Protokoll noch. Die anderen Partien sind Wolfsburg gegen... Oh Gott, Wolfsburg spielt, das ist auch wieder so ein, ist das ein Plastiko? Nee, kein wirklicher Plastiko. ich guck mal eben einmal ganz kurz. Wolfsburg spielt gegen, ach ja, genau, Wolfsburg in Leipzig, also doch der El Plastiko.
Ja, absolut.
Wir in Bielefeld, ja, Stuttgart zu Hause gegen Augsburg und Leverkusen zu Hause gegen Köln. Auch ein geiles, ja, Derby.
Ja, okay, das ist natürlich auch ein geschenktes Spiel. Ja. So. Und dann haben wir Leverkusen und Stuttgart, die ganz glückliche Heimspiele zugelost, ja, bekommen haben. Dann sollten wir das schaffen und einer von den Plastiko-Vereinen. So, und dann wäre ein Heimspiel schön und dann ist auch egal gegen wen. Aber, ja, aber da unter den letzten 4 zu stehen, das wäre schon geil. Also,
oh Digga, und wenn es wirklich so weit kommen sollte, ne? Ey, dann setzen wir doch Himmel und Hölle in Bewegung und fahren zusammen zum Finale, oder?
Ja. Wir können auch gerne nach Bielefeld.
Ja, schön mit dem Überlandbus.
Ja, das weiß ich noch nicht. Wann ist das Pokal? Im Februar?
Am 4. Februar, genau, Anfang Februar.
Okay, 4. Februar. Ja, wird eisig
am 4. Februar komme ich aus dem Urlaub wieder, bin ich mal gespannt. Ja. Also, Schatz, bereit, wir müssen uns ein bisschen beeilen.
Eine große Pyroshow.
Ja. Sehr gut.
Werden wir
ja, vorbereiten. Und um das Jahr 2024 gebührend ausklingen zu lassen, frohlocken wir Samstag 15:30 Union Berlin, das Spiel, mit dem wir eine ohnehin schon wirklich gut gelaufene Woche noch vergolden können, oder?
Ja, frohlocken wir. Ich bin.
Hey, du hast Schiss, ne? Ich freue mich drauf.
Ich bin vielleicht auch eher der ängstliche Typ, aber ich finde, das ist eine ganz gefährliche Situation jetzt. Ne? Ja, auf dem Papier lösbar und eigentlich, sag ich mal, vom Euphorie-Level nach den letzten 2 Wochen irgendwie auch folgerichtig, die jetzt mit 5:0 aus dem Stadion zu pusten. Aber ey, es wird ein ganz, ganz anderes Spiel. Es wird ein ganz anderes Spiel und ich finde, das ist auf mehreren Ebenen extrem schwierig für die Mannschaft auch mental da so konzentriert ranzugehen, weißt du? Weil du musst die Vorwochen ausblenden, weil es eben ganz anders wird. Union ist jetzt ein bisschen auf dem absteigenden Ast und Union hat, glaube ich, die beste Abwehr der Liga. Hallo?
Ja, parallel versuche ich deinen steilen Behauptungen Fakten unterschieben zu können.
Und das ist halt ein Team, das wirklich
zusammen mit Leipzig. Nee, stimmt gar nicht. Zweitbeste Verteidigung zusammen mit Leipzig.
Ja, weil die jetzt einen bekommen. Gut, man muss jetzt halt auch mal sehen, wie Union gegen Bochum gewertet wird. Ne, das war ja das abgebrochene Spiel. Und Union ist ein bisschen, hat ja einen mega Saisonstart hingelegt mit diesem Kackfußball und war so ein bisschen wie Augsburg, ne? Und ist jetzt aber ein bisschen auf dem absteigenden Ast und ist aber trotzdem eine Truppe, die sich nicht zu schade ist, sich hinten reinzustellen gegen uns. Und dann sind wir plötzlich in der Situation, was anzubieten, ne? Und da sind die ziemlich fies, da dann, ja, wie soll ich sagen, einen dann auflaufen zu lassen mit einem Konter.
Ja. Also ich glaube, da haben wir die letzten 3 Spiele jetzt auch für geübt, was defensive Disziplin und Stabilität angeht.
Ja, aber es ist halt auch nicht so, dass du weißt, was Bochum macht und auch bei St. Pauli, wo du relativ schnell weißt, okay, die werden heute kein Mittel haben gegen uns, wenn wir konzentriert bleiben. Aber Union ist ja wirklich genau das, was wir nicht mögen. Ne? Und ich wette, also es sind hinten die Bälle rausprügeln, vorne laufen, Hollerbach und so. Ja, dann auf Ecken gehen und die Bälle hoch in den Fünfer. Flanken von Trimmel und Rothe und wer hat da auf der rechten Seite jetzt gespielt? Das war gar nicht Trimmel. Skov, glaube ich, den sie geholt haben aus Hoffenheim. Die machen nichts anderes als die Bälle hoch in den Fünfer und die werden sich genau überlegen. Und das ist das, was von Bochum nicht kam und was von St. Pauli nicht kam und was halt auch uns Entlastung und Ruhe gebracht hat. Und auch nochmal Thema Zetti, das, was Zetti eben nicht mag, was wie Union das gerne spielt.
Ja, also ich bleibe dabei, dass das Momentum auf unserer Seite liegt. Aber die Sachen, die du sagst, absolut fein, so verstehe ich total. Aber ich glaube, das letzte Mal, als ich das gesagt habe, war es ein Rohrkrepierer, nämlich gegen Darmstadt. Ich bin mal, verbleiben wir mal so, ich bin mal gespannt.
Ja, okay. Ja. Wer möchte da widersprechen? Ja, rein systemtechnisch spiegelt sich das auch. Ne? Die spielen auch so ein, auf jeden Fall spielen die ja auch eine Dreierkette hinten und die haben da wirklich richtige Kanten drinstehen. Ne? Doki, dieser Riesenholländer, der auch bei Standards immer gefährlich ist vorne. Dann diesen portugiesischen Innenverteidiger Diego Leite, spricht man den, glaube ich, aus. Der, glaube ich, einer der meist unterschätzten Verteidiger in der Bundesliga ist, der wirklich so gute Statistiken hat auch.
Ja.
Und in der Mitte hat hier Vogt da gespielt.
Ja.
Den wir ja auch noch kennen, den wir ja auch mal geliehen hatten und der uns auch sehr beim Klassenerhalt geholfen hat damals. Der da auch eher als Verwaltungsfachangestellter hinten, aber die Vorgänge sauber wegsortiert, ne? Der ja. aber, glaube ich, gelb gesperrt ist.
Korrekt. Der ist gelb gesperrt.
Ja.
Ja. Gut. Der wird fehlen. Und ich hatte still und leise gehofft, dass Khedira sich noch gegen Bochum gelb einsammelt, dann wäre der nämlich auch raus gewesen. Aber ja. Dem war leider nicht so, dass die zumindest alle spielen können. Also sprich, Doki, Khedira, du hattest ja erzählt, Hollerbach hat in dem Spiel auch noch gelb gesehen, aber der ist ungefährdet auch auf das Spiel gegen Bremen zugegangen. Also, ja, Vogt wird denen fehlen und das ist nicht nur rein physisch so gemeint, sondern auch, glaube ich, strategisch, / taktisch.
Ja, also Fakt ist, ne, Bochum hat früh eine rote Karte gekriegt und geht in Führung.
Ja.
Ne? Und Union gleicht zwar aus, aber man sieht halt an diesem Spiel schon ganz klar, wir haben Bochum ja noch vor Augen. Ne? Die können mit dem Messer zwischen den Zähnen verteidigen, aber Union ist nicht in der Lage nach einem Rückstand. Also selber das Spiel machen, selbst zu Hause gegen 10 Mann, den Tabellenletzten, ja, kriegen die es jetzt nicht unbedingt hin, da eine Mannschaft auseinander zu spielen, ja, ne? So, aber wer die führen?
Ja.
So, das ist halt wirklich das Ding. Und ich glaube, ja, Reifeprüfung, Eismaschine, da sind auch ist auch das Stadion gefragt und wir Fans sind gefragt. Wir müssen geduldig bleiben. Ja. Auch wir müssen geduldig bleiben, wenn wir anfangen zu denken, wir müssten die jetzt 3-0 überrollen und nach 10 Minuten muss es 2-0 stehen. Der hat Union Berlin nicht verstanden. So, und da kann man ganz, ganz böse in die Falle tappen. Gerade wenn man denkt, naja, Pauli war ja ein Selbstgänger, ne, da war es vielleicht ein bisschen zu leicht. Muss man aufpassen und ich bin ziemlich sicher, dass sie darauf lauern werden und ich hoffe, es gibt keine Ungeduld und keine Pfiffe, auch wenn es nach 45 Minuten noch 0-0 steht oder so.
Ja. Darf ich, ich überlege gerade, ob ich soll, aber ich frage dich einfach mal, darf ich ein bisschen Saisonende-Stimmung reinbringen in unserem Podcast?
Ja, warum ja, fragst du mich denn sowas?
Mein Lieblingsspiel ist ja, sich zu überlegen, was passierte denn für den unwahrscheinlichen Fall, dass wir da gewinnen? So rein mit der Tabelle.
Ja? Dann ist Lein los.
Weil wir haben ja vier Teams vor uns, die in Schlagdistanz sind.
Ja, das sind. Ich mach mal die Tabelle auf hier, ne?
Ja, sind Dortmund, Mainz, Stuttgart und Freiburg. Ja. Und wenn ich mir so die Gegner dieser vier Mannschaften angucke, Deswegen will ich jetzt von dir wissen, wir gehen jetzt mal eben einmal ganz, ganz kurz nur die Spielpaarung des nächsten Samstags durch und dann will ich von dir hören, wo wir nach dem 15. Spieltag stehen.
Mhm.
Okay?
Ja.
Also Dortmund spielt in Wolfsburg, Mainz spielt in Frankfurt. Gut, Stuttgart zu Hause gegen St. Pauli, irre schweres Spiel, irre schwer. Mhm. Aber Freiburg spielt in Leverkusen.
Oh, das ist ja...
Also ich würde mich jetzt einfach mal zu dem Euphorie-Tipp hinreißen lassen. Wir gehen als Sechster in die Pause.
Das wäre Wahnsinn.
Das wäre wirklich Wahnsinn.
Für Platz 6 bräuchten wir jetzt ein Unentschieden ohne die anderen. Und da spielen halt viele.
Nee, das stimmt nicht. Da bräuchten wir einen Sieg.
Ja, wir haben ein Torverhältnis. Ne? Ja, genau. Warum ist unser Torverhältnis eigentlich? Wir sind ja die geilste Mannschaft der Welt.
Ich sag nur Bayern und Gladbach.
Wir haben ein Minus-Torverhältnis.
Bayern und Gladbach.
Ach ja, da war was.
Ja.
Aber, Fakt ist aber, wenn ich auf die Tabelle gucke, wir können nicht mehr schlechter abschließen dieses Jahr als Platz 11.
Das ist korrekt.
Selbst wenn Union uns 5-0 schlägt, bleibt Union hinter uns.
Ja.
Dann sind wir Elfter und die Zwölfter.
Genau.
So, aber nach vorne ist alles möglich, im Prinzip bis zu Platz 5.
Genau.
So.
5 und dann müssten die vor uns halt alle verlieren. Ich bezweifle, dass Stuttgart zu Hause gegen St. Pauli verliert. Aber gut, St. Pauli hat auch schon in Freiburg gewonnen, ne? Man hat schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. Insofern. Ja. Ja, auf jeden Fall freue ich mich mega auf Samstag. Das wird total geil. Aber ich bin natürlich wieder im Stadion und ich freue mir den Arsch ab.
Ich frage mich gerade, was macht denn Scheiß Mainz da vor uns? Das ist doch die Mannschaft von Chor.
Ja, das ist leider, die haben leider mittlerweile wirklich eine Serie gespielt, die ja mit der Zunge schnalzen lässt.
Ich versuche dir den hier mit Steuerung Alt und Entfernen.
Das funktioniert nicht. Jetzt hast du die Aufnahme gelöscht.
Geht nicht. Ja. Übrigens, ich will noch mal darauf hinweisen, ich war clean.
Ja, stimmt. 11 von 11, das hatte ich auch, aber dein Tipp war traumwandlerisch sicher.
So, 0-2.
Ja, Hut ab.
Wollen wir denn schon gerade die Aufstellung und Tipps für Union auch schon machen? Oder machen wir unseriös. Das Social Media?
Das machen wir Social Media hinten raus.
Ja, unseriös hat uns ja noch nie. Aber gut.
Und
ja,
so, machen wir. So wie ich dich kenne, schreibe ich dir Donnerstag oder Freitagmorgen eine Nachricht. Wollen wir noch spontan eine kleine Folge? Nee, das schreibst du mir immer.
Tja, dann bin ich meistens auch schon unterwegs im Schlafanzug hierher.
Warten wir doch mal ab, wie es diesen Freitag läuft. Geht mal davon aus, dass ihr rate die Aufstellung und die Tipps per Social Media Kredenz bekommt. Nicht, dass ihr dann auch irgendwie lechzen würdet, aber wir machen es trotzdem. Und ansonsten würde ich sagen, auch mit Blick auf die Uhr, jetzt haben wir wieder eine veritable Folge abgeliefert. Jetzt sind wir gespannt und schauen mal auf Samstag 15:30 Weserstadion gegen Union Berlin. Und ich überlege gerade, während ich das ins Mikrofon spreche, überlege ich gerade, wir sollten nach Union Berlin noch eine kurze Recap-Folge des Spiels machen, weil dann bewegen wir uns ja auch auf unsere Jahresabschlussfolge schon zu, ne? Stichwort warmer Wodka.
So ist es. Der muss ja langsam auf die Heizung.
Ja, stimmt. Hast du denn schon die Lieferung erhalten?
Nee, habe ich noch nicht.
Was ist denn da los?
Aber ich habe da Moskau in Kasso, habe ich losgeschickt. Sehr gut. Meine Freunde.
Ja, dann ziehen wir jetzt hier erstmal einen Strich, oder?
Ja, machen wir. Machen wir.
Schön war das, mein Freund.
Nochmal liebe Grüße an alle, die am Samstag da waren. Im nächsten Jahr werden wir da noch irgendwie Sachen organisieren, dass wir uns da nochmal in größerer Runde auch nochmal sehen und treffen. Wir lassen uns erstmal die Woche rumbringen und dann schauen wir mal, ob wir für Union noch eine hinkriegen. Und guckt nicht mehr diese ganzen Doppelpass, da geht es nicht mehr um Fußball.
Hört lieber den Worum-Podcast, was für ein perfektes Schlusswort. Ihr Lieben, kommt gut durch die Woche, drückt die Daumen fürs Wochenende, falls wir uns nicht mehr hören. Dann hören wir uns kurz nach dem Spiel mit einem Recap auf Werder gegen Union. Und ja, dem meinen Freund, wir schnacken, ne?
Hold your horses.
Bis dann.
Danke fürs Hören.